Willkommen bei SEO Date, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronenberg. In Folge 10 gehen wir nach Gathertown ins Homeoffice.
Und wir sprechen über High-Performance-Content im Reisebereich. Aber erstmal ein frohes neues Jahr an die Hörer. Wir hoffen, dass ihr alle gut reingekommen seid.
Trotz Böllerverbot.
Trotz Böllerverbot, wobei...
Ich glaube, die man noch hatte, konnte man noch verböllern. So sah zumindest der Himmel über Bonn aus.
Ich glaube, der Schwarzmarkt hat gut funktioniert.
Und das auch.
Und SEO News gab es jetzt natürlich noch nicht so viele, aber zwei würden wir gerne erwähnen. Der Markus Tober ist jetzt zu SEMrush gewechselt. Das war ein spannender Move. Ist dort jetzt Head of Enterprise Solutions. Wünsche an Markus alles Gute und guten Start. Du rockst das, aber spannende Entwicklung im Markt, finde ich.
Absolut.
Da von einem Tool zum anderen. Und das zweite ist, Sistrix hat den Index Watch veröffentlicht. Die SEO-Gewinner des Jahres stehen da jetzt fest. Wir hatten ja schon im Dezember, Anfang Dezember im Podcast drüber gesprochen. Da hat sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel in der Liste verändert.
Ja, es gab ja eine schöne Veränderung, die dich jetzt unmittelbar betroffen
ja,
hat.
Ja, Chefkoch ist nochmal von unserer Analyse Platz 8 jetzt auf Platz 6 gewechselt. Und da bin ich jetzt einfach nur glücklich. Ich wollte einmal im Leben in den Sistrix-Gewinnern des Jahres in Top 10 stehen.
Ist hier gelungen.
Das heißt auch, was heißt ich? Ja, also das ist natürlich das ganze Team da als CEO. Brauchst du natürlich einfach auch eine Riesenportion Glück, dass irgendwie alles zusammenpasst. Ja. Du musst bei irgendeiner Plattform sein, die groß genug ist, um da so viele Punkte gewinnen zu können. Die muss aber auch noch ein bisschen Anlauf haben. Also wenn du da schon oben an die Decke stößt, dann geht's auch nicht. Da gehören so Sachen dazu. Du musst das auch wirklich innerhalb eines Jahres gewinnen und nicht irgendwie im zweiten Halbjahr und dann im ersten Halbjahr, weil dann wird es sich wieder auf 2 Jahre der Auswertung verteilen. Also du musst da irgendwie auch... Also,
es muss passgenau
genau. sein. Genau. Ja. Ist oft gar nicht schlecht, wenn du bei einem Core-Update ein bisschen verlierst, dass du einen Anlauf hast und das dann wieder aufholst. Das reicht ja manchmal schon. Aber das kann ich jetzt auf meiner Bucketlist abstreichen, das einmal geschafft zu haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir es, glaube ich, Anfang Dezember in Folge 8 muss das dann gewesen sein. Ja, schon mal so ein bisschen durchgesprochen. Ansonsten natürlich absolut lesenswert bei Sistrix. Der Kai Spriestersbach hat das schön zusammengefasst. Und ich nehme an, nächste Woche kommt dann auch die Verliererliste. Die ist jetzt noch nicht veröffentlicht. Wird sicherlich auch nochmal spannend. Aber gehen wir jetzt
nach
Gathertown. Was ist das? Ja, ist ganz spannend. Wir haben bei Chefkoch jetzt in einem Scrum-Team ein neues Tool ausprobiert. Das nennt sich Gather oder Gathertown. Also die Domain ist gather.town. Gather geschrieben wie together, bloß mit A nach dem G, also G-A.
Ich habe gedacht, wie schreibt der together?
Und ist von der Funktion im Prinzip sowas wie Teams. Mhm. Bloß es spielt in so einer
virtuellen Welt.
Virtuellen Spiel. Spiele anmutenden Welt, so eine 2D-Grafikwelt.
Also hat fast so eine 80er-Jahre-Anmutung.
Ja, vielleicht noch die 90er, aber so 80er, 90er, also so, ich habe es vorher nicht gespielt, aber so Zelda, das ist das Spiel, oder Pokémon, so 2D-Spiel, so im Prinzip, du läufst durch Räume und durch eine Welt. Und es ist ganz faszinierend, also ich hatte bei LinkedIn so ein Screenshot und Post kurz geschrieben, wie ich das empfinde. Und das war mit Abstand mein erfolgreichster LinkedIn-Post. Der hatte irgendwie über 100.000 Views inzwischen.
Ja.
Und da dachte ich, also war mir gar nicht bewusst, das ist natürlich ein Thema, was total viele betrifft. Weil das Ding hat gegenüber Teams, fühlt es sich dann doch sehr anders an. Und da wollen wir mal kurz drüber reden. Du warst auch inzwischen mal reingegangen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Und ja, man kann innerhalb von 5 Minuten eigentlich eine Welt erschaffen. Also die haben so fertige Templates.
Ja, so, ja.
Ja.
Eine Welt erschaffen klingt so
ja,
groß.
Also eine Bürowelt,
genau.
ein Büro, ein virtuelles Office.
Ja, nicht nur Offices, die haben auch diese Templates, wo man sich mit der Familie zusammensetzen kann.
Ja, also es kann auch ein Park, Picknick, genau. Konferenzen, also du kannst das auch irgendwie mit mehreren hundert Teilnehmern machen, ja. Wo du dann wirklich so Säle hast mit Bestuhlung und allem. Und für all diese Sachen gibt es fertige Templates, mhm. Und dann kannst du eigentlich innerhalb von 5 Minuten loslegen. Ja. Und
kannst dir einen Avatar kreieren. Genau. Den auch so ein bisschen anpassen an deine eigenen, ja, Features.
Du kannst sozusagen die Räume aber auch später irgendwie verändern, Möbel umstellen, neue Möbel, ja, reinhängen, und die Funktionen dieser Sachen ändern, Räume anbauen. Du kannst von Grund auf das ganze Ding bauen, aber einfach ist natürlich so ein fertiges Template zu nehmen. Schön fand ich auch Rooftop, also diese Dachterrasse. Hat mich auch so ein bisschen an die Chefkoch-Dachterrasse erinnert, die ich sehr vermisse. Wo es immer sehr schön war, einfach Kollegen zu treffen. Naja, und aber was macht das Ganze mit einem? Also ich habe direkt nach einem Tag gedacht, was der Riesenunterschied ist. Das fühlt sich so viel mehr an wie wirklich im Büro sein. Also weil du siehst die Leute dort rumlaufen und da ist eine Funktion, wenn du auf dieser Karte mit deinen Avataren nah beieinander stehst, dann plöppen automatisch diese Videokonferenzfenster auf.
Ja, wir haben nicht dazu gesagt, dass die Kamera natürlich dann zugeschaltet, ja, wird
zum, genau, Avatar, also
das Mikro.
Im Prinzip wie halt, vergleichbar wie Teams, Google, Talk, Zoom, was es da so gibt. Und bloß, dass eben du musst nicht einen Termin einstellen und da reingehen, sondern einfach dadurch, dass du aufeinander zuläufst oder zu einem anderen hinläufst, plöppt dadurch das.
Kommt der Connect,
genau, zustande. Hm? Plöppt das automatisch. Wie
im richtigen,
genau, Leben. Und du siehst dich und kannst miteinander reden. Ja. Und das Spannende ist eben, dass du dadurch auch mit Leuten redest, ohne einen konkreten Anlass zu haben. Einfach weil man aneinander vorbeiläuft oder mal zu einem Schreibtisch hinläuft.
Oder zum Watercooler oder zum Kaffeeautomaten.
Genau. Kannst du irgendwie auch eine Küche haben, Spieleraum, was weiß ich was. Damit eben viel mehr Kommunikation stattfindet, weil oft ist es ja so wie eben früher in der Kaffeeküche, dieses Klassische. Du kommst irgendwie ins Plaudern und auf einmal erfährst du Sachen, die eigentlich auch sehr hilfreich sind für den Job. Dass man sagt, ach, daran arbeitet ihr gerade und das macht ihr. Und dann dazu was beitragen kannst. Und in diese Lücke stößt das ein bisschen rein. Hat natürlich auch viele spielerische Elemente, macht es ein bisschen Spaß. Also du kannst auch ein bisschen Zeit verbrennen durchaus, weil du einfach albern irgendwelche Sachen machst. Irgendwelche Einrichtungsgegenstände oder einfach mal irgendwie einfach nur so rumplauderst. Also insofern ist es vielleicht nicht ganz so effektiv, effizient wie reines Team arbeiten oder Teams arbeiten. Aber das ist eben der Preis, den es auch kostet, um dann mehr Team-Feeling zu haben, finde ich.
Ja, gibt es nicht diese Studie, dass ohnehin die Produktivität der nominellen 8 Stunden, die man halt im Office ist, also physisch im Office ist, dass die ohnehin nicht bei 8 Stunden liegt, Pause abgezogen.
Das bestimmt. Ich habe von vielen Leuten gehört, die sagten im Homeoffice, dass sie eigentlich konzentrierter arbeiten können und damit effektiver. Ich glaube, das hängt auch immer davon ab, so ein bisschen, wie du zusammenarbeitest. Also das Spannende bei Gather ist auch, und finde ich mit das Erstaunlichste, dass du siehst, wie andere miteinander reden. Also du siehst da auf dieser Karte in diesen Räumen, wer gerade zusammensteht und ob gerade jemand mit dem anderen redet und in welchen Grüppchen die zusammenstehen. Und damit wird so diese ganze Kommunikation sehr transparent im Team. Also man sieht auf einmal, guck mal, die 2 oder 3, die unterhalten sich ja total viel. Oder vorher wusste ich gar nicht, was er den ganzen Tag macht. Und jetzt sehe ich auf einmal, der ist auch ständig im Gespräch mit irgendwelchen Leuten und erklärt denen wahrscheinlich irgendwas. Also was die einzelnen Leute machen, wird halt viel, viel transparenter. Man fühlt sich natürlich auch dadurch etwas beobachteter.
Das ist jetzt meine Frage gewesen. Also dadurch, dass es halt so quasi, also du bist ja dann wahrscheinlich always on.
Ja.
Oder? Wie sich dieser Aspekt anfühlt. Also du bist ja im Büro physisch auch.
Also genau.
Ist man da halt auch,
also, die ganze Zeit. Also insofern fühlt man sich im Prinzip so etwas kontrollierter in dem, oder also kontrollierbarer. Mhm. Also nicht dass ich jetzt denke, dass sie andere mich kontrollieren, aber ich weiß halt, die können im Prinzip immer sehen, was ich gerade mache.
Ja.
Und aber für so Sachen gibt's da auch spezielle Funktionen. Also es gibt zum Beispiel so Schreibtische, die kannst du so einrichten, dass du konzentriert arbeiten willst, so private soon und da nicht gestört wirst und dann auch nicht angesprochen werden kannst. Oder wir haben zum Beispiel einen so einen Raum, da kannst du dich dann auf so einen Umkleideraum, glaube ich, jedenfalls sind da so Umkleideschränke, nicht, dass Leute sich da wirklich umziehen, aber da kannst du reingehen, dich auf so eine Fläche stellen, das heißt so im Prinzip, ich bin eigentlich gerade nicht da. Okay. So wie so eine Abstellkammer.
Aber es gibt doch auch Räume, die man quasi so innerhalb einer Welt wie so Konferenzräume, die man abteilen kann, wo dann auch erstmal keiner Zutritt hat, es sei denn, kriegt irgendwie einen Invite oder sowas.
Ich weiß nicht, ob man die noch mit einem extra Passwort schützen kann, aber im Prinzip kann da schon jeder reinlaufen. Was dann auch lustig ist, also wir haben morgens um 9.30 Uhr haben wir immer so ein Daily in diesem Team. Und dann siehst du so wie ein, zwei Minuten vorher, vor allem alle so von ihrem Schreibtisch aufstehen und diese kleinen Figuren dann so trippel in die Richtung da gehen. Auch das fühlt sich irgendwie so mehr nach Büro an, dass man die Leute so auf dem, man sieht halt, wer kommt und sich dann so nach und nach an den Schreibtisch setzen und also an so einen Konferenztisch. Und das ist zum Beispiel so, wenn du in so einem Konferenzraum bist, dann bist du automatisch mit allen in diesem Raum in einer Videokonferenz drin. Also da musst du nicht mal nah zusammenstehen, sondern einfach nur den Raum betreten. Und kannst auch deinen Bildschirm scheren und so weiter. Also das ist schon spannend und ist auch lustig durch diese Funktion. Das habe ich dann auch gemerkt. Wir hatten dann einmal Besuch bekommen. Also diesen LinkedIn-Post hatten dann Leute von der Ad Alliance gelesen, die wiederum das dann spannend fanden und fragten, ob sie sich das mal anschauen können. Und dann kamen irgendwann letzte Woche wirklich zwei Damen zu Besuch. Also kannst auch sehr leicht so einen Invite-Link verschicken. Und je näher das rückte, desto mehr fühlte ich irgendwie, das kommt einem echten Bürobesuch sehr nahe. Also die haben diese Einladung bekommen. Und ein Kollege hatte sich da zur Verfügung gestellt, denen das mal zu zeigen, mit denen da so durch dieses virtuelle Büro zu laufen, denen das zu erklären. Und ich guckte dann so kurz auf den Bildschirm, so ob das auch klappt, weil die hatten mich da erst über den LinkedIn-Post angeschrieben. Und dann sah ich, dass er 5 Minuten vorher schon neben der Eingangstür saß auf dem Sofa und auf die gewartet hat. weil die gleich halt irgendwo an diesem Eingang spawnen werden. Ne? Also da kommen auf einmal zwei neue Figuren ins Büro. Und das wurde morgens dann schon im Daily angekündigt, dass die anderen sich nicht wundern, dass da auf einmal zwei unbekannte Avatare rumlaufen. Ja. Und das sind da durchaus Sachen, die du mitdenken musst. Die können natürlich zum Beispiel dann, wenn sie erstmal da sind, in irgendeinen Konferenzraum laufen. Und wenn da gerade ein Screen geshared wird, soll das vielleicht auch nicht jeder sehen. Ja. Das sind so Sachen, die man dann mitdenken muss. Ja, ne? Ich meine, das hast du im echten Büro natürlich auch. Wir haben bei Chefkoch im Flur überall so Glastüren und Glaswände da. Ein Besucher könnte da auch sehen, wenn da gerade was präsentiert wird. Aber insofern ist das schon wichtig, dann die Leute irgendwie zu informieren. Irgendwie, da kommt gleich jemand, dass die Bescheid wissen. Also wird wirklich zu so einem Gruppenereignis. Ne? Ja. Der Markus Tandler war auch interessiert und dann hatte ich da halt kurz gesagt, kann sein, dass der nachher auch noch mal kurz vorbeikommt im Chefkochbüro. Und nee, an dem Tag, er hatte dann viel zu tun, aber da war dann auch schon so ein bisschen Diskussion, so nach dem Motto, wir sollten das jetzt aber nicht übertreiben hier mit dem Suchen und Datenschutzfragen und sowas kam dann direkt auf, weil sich das echt so physisch anfühlt, das Ganze, ne? Und ich habe mir dann, weil es super schnell geht, dann nochmal so ein extra Büro eingerichtet für Besucher, den ich das zeigen kann, also was dann kein Chefkochbüro ist, sondern so ein Private Space. Habe uns da ein kleines Podcast-Studio in der Büroküche eingerichtet. Da konnte ich dann mal so ein bisschen die Funktionen testen, da irgendwie, wie man das so baut. Also ich
weite mich mal dahin, oder?
Genau, so einen kleinen Tisch hingestellt mit Mikrofon dran und zwei Sesseln und die gemütliche Küche drumherum und habt ihr so noch ein Piano reingestellt. Oh, das und nett. Das ist klasse, also das müsst ihr echt mal ausprobieren. Bis zu 25 Personen kann man das komplett kostenlos nutzen, was ja wahrscheinlich für die meisten Teams völlig reicht. Und für mehr ist es, glaube ich, dann irgendwie $7 im Monat pro Nutzer. Oder ich glaube, vieles ist auch für Events gedacht. Also du könntest jetzt auch irgendwie einen SEO-Stammtisch oder eine ganze SEO-Konferenz damit eigentlich veranstalten. Da gibt es dann auch so Preismodelle, dass das irgendwie für einen Tag oder für 2 Stunden das Ganze ist.
Was mich jetzt interessieren würde, die haben ja ein bisschen Geld eingesammelt jetzt kürzlich und wollen dieses, wie heißt das, Multiversum, was wollen die denn?
Das Metaverse.
Genau, das Metaverse wollen die, ja. Wollen die machen.
Du meinst jetzt Facebook, oder?
Nee. Nee, schon.
Gather selbst macht auch was in die Richtung.
Ja. Die wollen sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Ja. Hast du ein vergleichbares anderes Produkt in dieser Richtung, eine andere Plattform gesehen? Weil wenn der LinkedIn-Post so durchgeschlagen ist, muss das ja speziell
da sind, sein. Ich glaube, 100 Kommentare dabei beim LinkedIn-Post, da wurden auch andere Sachen vorgeschlagen.
Auch von der gleichen Art?
Ich habe mir die jetzt nicht im Detail geschaut. Also viele, die ich gesehen hatte, waren grafisch besser, moderner sozusagen. Also nicht diese pixelige Retro 80er-Jahre-Look. Ja. Aber gerade das finde ich eigentlich witzig und funktioniert für mich gut. Also das, weiß nicht, ich glaube, die anderen, man müsste es ausprobieren. Einfach vom Screenshot aus kann man das, glaube ich, schwer beurteilen. Aber gerade dies rumlaufen und zu Leuten hinlaufen zu können, fand ich eigentlich gerade das Interessante. Und letztendlich, der Rechner soll es halt auch noch können. Also weil ich glaube nicht, dass es bei uns Teams ablösen könnte für so gewisse Sachen. Also Teams ist dann halt connected irgendwie mit deinem offiziellen Kalender und deinem E-Mail-Postfach und
das wäre halt eben die Anschluss.
Dokumente, ja.
Also diese, man kann es infantil schimpfen oder auch nicht, ja. Also diese Oberfläche durch das Spielerische, Mensch ist ja ein Spieltier, zieht das Menschen vielleicht möglicherweise eher da rein, sodass die da halt eher, weiß ich nicht, Spaß oder connect, also sich da über so eine Plattform eher connecten, als halt in so einem trockenen Teams-Zusammenhang oder Vergleichbares. Ja. Und das kann ja sein, dass solche Art Oberflächen, so spielerische Oberflächen, halt so explodieren sozusagen, so sehr ziehen, dass das so ein Ding wird, so ein Standard. Und das wäre eben die Frage gewesen, ob sich das so weiterentwickeln, ob du meinst, dass sich das so weiterentwickeln kann, dass halt eben Kalender connected werden, damit andere Infrastrukturen daran angegliedert werden können. Dass eben nicht nur sozusagen diese Meeting-Plattform ist, sondern eben noch weitere.
Ich glaube, in gerade größeren Unternehmen wird es schwierig sein, das mehr zu connecten, weil das, glaube ich, ein langer Prozess ist, dass das genehmigt wird, dass, wie gesagt, da kommen sofort Datenschutzfragen auf und
all das mitgedacht, meinte ich. Also
da sich das Vertrauen zu erarbeiten, ist, glaube ich, ein langer, langer Weg. Mhm. Ich glaube, Microsoft plant da auch was in die Richtung, aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man da auch so eine Virtual Reality Brille für, was dann natürlich irgendwie wieder Quatsch ist, weil ich meine, so setze ich dann nicht unbedingt an den Schreibtisch.
Nee.
Also ich glaube, das wäre so eine Hürde.
Das ist eben genau, das ist überhaupt eine Hürde. Das Ding rennt ja auch dadurch, dass es so niedrig
ist. Also hier finde ich es das Schöne, dass es wirklich super einfacher Zugang ist. Mhm. Ich glaube, du musst halt irgendwie auch einigermaßen locker sein, um es einfach zu nutzen. Also ich würde das jetzt auch noch nicht sehen, dass das irgendwie ganz Chefkoch mit allen Mitarbeitern nutzt. So in diesem einen Team ist das jetzt super zum Austesten. Wir nutzen, wie gesagt, parallel Teams noch. Mhm. Und also der Nutzen hängt auch extrem stark davon ab, glaube ich, wie du zusammenarbeitest. Das wurde für mich jetzt auch transparenter. Also ich sehe jetzt halt, dass die Entwickler zum Beispiel sich ständig miteinander unterhalten, weil die sich natürlich da irgendwie beim Coden helfen und irgendwie sich fragen, wie kannst du das mal eben testen oder wie löst man am besten das oder wo im System hängt das da eigentlich? Da ist jetzt viel, viel, viel mehr Kommunikation zum Beispiel als zwischen uns SEOs jetzt. Mhm. Wo wir im Prinzip, es reicht einmal am Tag vielleicht so Sachen abzusprechen, zwischendurch mal irgendwie kurz eine Chatnachricht drüber schieben, wenn irgendwas ist. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie alle 10 Minuten mit Stefanie irgendwie Sachen besprechen. Mhm. Da habe ich das Gefühl, dass die Entwickler sich viel, viel mehr untereinander unterhalten und unterstützen da irgendwie. Und für die ist so ein Tool natürlich super. Also ich hänge da so ein bisschen zwischen, weil ich betreue ja nicht nur das Team, sondern irgendwie auch noch andere Teams bei Chefkoch. Mhm. Insofern bin ich da halt auch jetzt nicht ständig drin und sitze viel an so einem Schreibtisch, an dem man dann nicht angesprochen werden will, weil ich dann einfach wieder in eine andere Welt gehe, in ein anderes Office gedanklich. Aber ich glaube, wenn du so eng zusammenarbeitest wie so ein Scrum-Team, dann ist das eine super Geschichte. Und wie gesagt, kannst viele Faxen auch machen. Das war toll, als man erkannt hat, dass es einen Tanzen-Button gibt.
die Y-Taste. Ne?
Die Y-Taste, genau.
Kann man so einen Flashmob machen.
Nee, ich saß da an meinem Schreibtisch und auf einmal, das ist eben das Schöne, du siehst auf einmal, da unterhalten sich andere und auf einmal wurde diese Bubble immer größer und alle standen da und auf einmal tanzten alle. Und da hat jemand dann irgendwie erklärt, hier, guck mal, das ist die Taste. Und alle tanzten. Und da bin ich natürlich auch schnell aufgestanden hin und habe gefragt, so, ich will auch tanzen, wie geht das? Dann war die Party im Gange. Also wirklich ein Tipp, probiert das mal aus. Gerade im SEO-Bereich gibt es, glaube ich, viele Teams irgendwie, die nicht größer als 25 Leute sind. Und das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, zusammenzuarbeiten.
Okay, reisen wir weiter von Gathertown nach Spanien.
Ja, wir haben ein neues Format, was wir jetzt regelmäßig im Podcast machen wollen. Und zwar geht es um High-Performance-Content. Wir hatten ja schon mal in Folge 5 von unserem Podcast die Fallstudie Futades gehabt und hatten so anhand der Arts-Formel mal das ganze Format erklärt und durchdekliniert und analysiert. Und das kam ganz gut an und da war der Wunsch, dass wir sowas häufiger machen. Und damit beginnen wir im neuen Jahr jetzt direkt in dieser Folge. Und unser erstes High-Performance-Content-Format, was wir besprechen wollen, ist die Domain Spain.info. Das ist die offizielle Tourismusseite von Spanien. Und warum besprechen wir die? Bei High-Performance-Content-Formaten gucken wir immer besonders auf die Ranking-Verteilung. Mhm. Also zu wie viel Prozent der Keywords schafft es die Domain, auf die erste Suchergebnisseite bei Google zu kommen unter die ersten 10 Treffer? Und je größer dieser Prozentsatz ist, umso spannender ist das Format, weil offensichtlich ganz viel richtig gemacht wird, dass die Dinger bei Google auf der ersten Seite stehen bleiben und nicht wieder verschwinden. Was letztlich unterstellt, dass technisch wahrscheinlich schon mal SEO-technisch da viel richtig gemacht ist, aber auch, dass die Nutzersignale so gut sind, dass Google die da stehen lässt. Um das einfach auszudrücken, irgendwie Shortlinks, Shortklicks und Longklicks, dieses Gedankenmodell. Wir wissen nicht, wie Google es wirklich misst, aber das steht ja auch durchaus in einigen Patentschriften von Google drin, die Wörter und irgend sowas in der Richtung wird sein. Und wie das so ist, auch bei Entwicklung von Seiten, man kann da ewig diskutieren, aber am Ende die Daten sagen dann sehr viel aus.
Ob es funktioniert oder nicht.
Genau, und gerade wenn man dann so mehrere Seiten von einem Typ hat, die dann irgendwie alle gut performen, dann scheint da irgendwie was dran zu sein und dann lohnt es sich, so einen Blick mal drauf zu werfen. Mhm. Und das ist eben hier bei Spain.info der Fall. Und zwar gucken wir da speziell auf das Verzeichnis Reiseziel, also das dann /de/Reiseziel. Und dieses Verzeichnis, dieses Format, schafft es auf sensationelle 66% Rankings auf der ersten Seite.
Im Reisebereich.
Im Reisebereich, das ist also ein unglaublich guter Wert in diesem wahnsinnig umkämpften Markt. Und ja, die Seite wollen wir uns mal angucken. Ich habe jetzt gerade auf die Seite von Barcelona, du glaube ich von Madrid.
Von Madrid. Ich kann aber auch Barcelona aufrufen.
Ja, wir können ja auch, ich glaube, die sind ja nach dem gleichen Template praktisch immer aufgebaut.
Das gleiche Format, genau.
Insofern macht es da auch keinen großen Unterschied. Und ist es jetzt da natürlich ein Nachteil im Podcast, dass wir euch keinen Screenshot hier direkt präsentieren können, aber ich kann es ja mal versuchen zu erklären, was mich hier begrüßt, wenn ich auf die Seite gehe. Das ist erstmal ein großes, schönes Bild von Barcelona, so ein Hero-Image nennt man das, oder Hero-Picture. Finde ich immer super im Reisebereich, weil das dir so ein emotionales Gefühl schon gibt von deinem Reiseziel, dass man sich schon ein bisschen wie vor Ort fühlt.
Ja, also im Reisebereich ist natürlich wichtig, dass man mit visuellen Elementen arbeitet.
Genau.
Um die Leute emotional abzuholen und einzustimmen.
Ja, klar. Und dann ist da eine große Überschrift, einfach nur in dem Fall hier der Stadtname und darunter dann noch eine kleine Unterschrift. Bei Barcelona steht jetzt eine kosmopolitische Stadt. Hast du noch Madrid auf oder bist du jetzt auch bei?
Ich bin auch auf Barcelona jetzt.
Barcelona. Ja, der Juan wäre auch sauer, wenn wir Madrid nehmen würden.
Ja, wegen Katalanien.
Katalanien, die, genau, die sind da ja noch heftiger als die Bayern. ja. Genau, das ja, holt einen schon mal emotional sehr schön ab.
In das Bild eingegliedert ist eine Art Pfeil, also ein weiter ein visuelles Element, das auf eine Travel-Safe-Sektion ja. verweist. Ich habe jetzt hier mobil das mehrfach ausprobiert. Ich kann den Link, der damit verarbeitet ist, hier nicht anklicken, aber weil ich bin ja hier in Desktop, in Mobile. Aber ich glaube, Desktop funktioniert der Link.
Ja, Mobile hat es bei mir auch nicht funktioniert. Okay. Also da steht halt Travel Safe, ja. Tipps, um sicher zu reisen, aktuelle Nachrichten. Genau. Also da geht es natürlich dann um Corona vor allen Dingen.
Also das Thema ist relativ präsent.
Ja.
Aber nicht aggressiv mit reingebracht.
Also und auch nicht so negativ besetzt.
Genau.
Also es macht nicht Angst.
Genau.
Das ist positiv ausgedrückt, genau. Sicher safe. Reisen.
Ja.
Und nicht irgendwie Warnhinweis genau. oder sowas.
Genau. Es wäre halt nur schön, wenn Sie dann den Link in Mobile auch noch mit anklickbar machen.
Ich muss eh sagen, also auf dem Desktop gefällt mir die Seite nochmal wesentlich besser als Mobile. Also kommen wir gleich so ein bisschen zu, die ist halt schon etwas komplexer, die Seite. Mhm. Und das ist mehr als jetzt so rein Text und ein paar Bilder. Und das ist natürlich Mobile schwieriger umzusetzen, weil du da einfach weniger Platz hast.
Ja, trotzdem, also gehe ich zumindest immer so vor, dass ich das auch am Device gegenprüfe, ja. wenn ich irgendwas
anbiete. Es ist natürlich am Ende dann auch entscheidend, Mobile, aber also wer es voll genießen will, guckt auf den Desktop, aber natürlich pflichtbewusst ja. als SEO muss man sich auch Mobile anschauen. Okay. Auf jeden Fall, dieses Travel-Safe-Element ist natürlich wichtig, weil das bei den Reisen oder den Suchintentionen eine große Rolle spielt.
Genau.
Und der Punkt dann mit abgedeckt ist. Mhm. Und wenn es dir nur wieder ein paar Prozent mehr Leute gibt, deren Suchintentionen du getroffen hast, gibt dir das natürlich wieder einen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern.
Und selbst wenn halt, wenn das nicht angeklickt oder abgerufen wird,
ja.
für den Moment, man weiß halt, also es ist so präsent, man weiß halt, dass diese Sektion da ist und dass sie verfügbar ist. Man scannt das vielleicht mit
ja.
und weiß dann, falls man wieder besucht oder falls man nochmal hochscrollt, weiß dann, dass man das anklicken kann. Es ist verfügbar.
Genau. Und dieses aktuelle Nachrichten gibt einem natürlich auch so das Gefühl, dass die Seite auch aktuell ist.
Genau. Das haben sie dann auch noch zusätzlich
mit. Genau. Das kommt so durch die Hintertür gleich noch mit. Mhm. Und was mir auch noch ganz gut gefällt, ist, dass auf dem Bild unten dann noch so eine kleine Karte eingeblendet mit einem Punkt, wo sich jetzt in dem Fall hier Barcelona befindet. Mhm. Und darunter kann man noch draufklicken, Katalonien, also praktisch der Bereich drumherum, die Region, dass man das schon mal so ein bisschen einordnen kann. Ja, dann kommt so ein kleiner Teaser über das Reiseziel. Und auf der Desktop-Version auch direkt so eine Karte und die hat mich irgendwie total angefixt, weil das so, also es fühlte sich schon an wie Reisen. So wenn du jetzt wirklich so eine Städtereise machst, hast du ja wahrscheinlich auch so eine Karte und guckst dann mal so, wo liegt mein Hotel, wo liegen irgendwie die Sehenswürdigkeiten und das kommt da so alles zusammen direkt mit, so dass man direkt Lust hat, so, also man findet sich schon sehr in dieser
Thema.
Ja, im Thema und in Situationen, also man fängt schon eigentlich an zu reisen.
Ja, interessanterweise bieten die das Mobile nicht an. Also die Karte kommt da an dieser Stelle nicht.
Da ist natürlich wohl nicht der Platz. Wie gesagt, deswegen find ich es wirklich auf dem Desktop nochmal deutlich stärker. Mhm. Da ist über der Karte nochmal so eine Liste mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.
Ja.
Und die eben auf der Karte auch eingezeichnet, du kannst auf so ein Plus klicken, gucken, wo die da genau liegen. Da kriegst du halt auch schon so ein Gefühl für die Karte, so wo knubbelt sich das, ja. Welche Ecken sind da besonders interessant ja. und wo liegt da der Hafen und was weiß ich was. Unter der Karte sind dann Elemente, wo verschiedene Sehenswürdigkeiten angeteasert werden. Also das ist auch alles nicht viel Text, sondern im Prinzip wirklich nur Teaser auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten.
Du meinst die Freizeittipps doch jetzt, oder?
Ja, es sind Sehenswürdigkeiten und Freizeittipps. Also jetzt auf dem Desktop sind es zwei Elemente untereinander. Mhm. Jeweils mit verschiedenen Teasern, die man so durchscrollen kann. Teilweise auch wieder so ein bisschen aufwendiger mit mehreren Layern gelöst. Also zum Beispiel jetzt hier die Freizeittipps, hat man ein großes Bild und ein Layer darüber sind dann noch drei kleine Bilder, die da so ein bisschen im Vordergrund stehen. Mhm. Und wenn ich den Slider bewege, bewegen sich auch unten die Bilder. Mhm. Hatte ich erst auch nicht ganz verstanden. Also das sind schon dann nur weitere Teaser, also beziehen sich nicht auf das große Bild, mhm, die drei kleinen. Mhm. Aber da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht so ins Detail gehen. Aber es hat so ein bisschen was Spielerisches. Also mhm, sowas, man kann da so ein bisschen durchgehen und da bewegt sich was und da ändert sich was. Das macht so ein bisschen Spaß, finde ich, das zu erkunden. Und es ist jetzt nicht unbedingt übersichtlich, aber im Sinne von, ich habe sofort die ganze Seite verstanden, ja, ja, aber ich kann was entdecken.
Genau, es holt einen wieder emotional ab.
Ja, ne? Genau.
Ja. Was ich halt sehr schön finde, ist das Element darunter, die praktischen Informationen, vor allen Dingen die zur Anreise.
Ja.
Das haben die gelöst, also die Anreise mit Flugzeug, Bahn, die Fahrt mit dem Auto und so weiter, haben die über Icons anklickbar in einer Box gelöst. Und das ist selbst hier auf dem kleinen Screen im Mobile super fasslich und ganz kompakt dargestellt, also alles im Prinzip, was man wissen muss zu jeder Anreiseart.
Ja.
Und das Gleiche auch bei den, bei weiteren weiteren praktischen Informationen zur Hola Barcelona-Karte, was man beachten muss, dass in Barcelona fast die ganze Stadt als Umweltzone deklariert ist, was da hinsichtlich Parken und Verkehr und so weiter mit zu beachten ist. Super kompakt dargestellt. Also sowas ist halt gerade eben für Mobile
praktisch
toll gelöst einfach.
Ja. Ja. Was mich beim ersten Mal so ein bisschen verwirrte, war, dass diese linke und rechte Box teilweise die gleichen Icons verwendet, also irgendwie Bahn und Bus.
Ja, ja.
Und ich dachte, was ist jetzt der Unterschied? Mhm. Also da muss man halt verstehen, bei der linken Box geht's oder der ersten Box geht's um die Anreise, bei dem zweiten dann, wenn man praktisch vor Ort ist, was dann auch nochmal interessante Informationen,
genau,
sind.
Genau.
Also erstmal, wie komme ich mit dem Zug dahin? Mhm. Und dann, wenn ich mich in der Stadt mit dem Zug bewege, was ist dann praktisch noch zu besichtigen, dann zu berücksichtigen.
Genau, wenn du linke und rechte Box sagst, meinst du natürlich die Desktop-Version.
Genau,
und wenn
Mobile ist dann wieder.
Rede ich tendenziell
hier
über
unter.
Mobile, genau.
Dann haben wir noch Ausflüge in der Nähe, wo verschiedene Sachen angeteasert werden. Ja. Veranstaltungskalender, auch toll wieder für Aktualität. Ja. Wobei die Termine, die ich jetzt gerade sehe, dann auch eher so für die Reisesaison sind, hier Juni, Oktober. Mhm. Aber eben nicht nur ja, Sehenswürdigkeiten, sondern eben auch Veranstaltungen. Mhm. Und unten kann man dann noch irgendwie sagen, reservieren. Ich habe das Gefühl, dass teilweise die Übersetzung nicht perfekt ist.
Mhm.
Also zum Beispiel diese letzte Box, das heißt jetzt irgendwie so eine kleine Überschrift Erlebnisse und da drunter deutlich größer reservieren sie ihres. Also das Auge sieht natürlich erstmal die größere Überschrift und da siehst du nur diesen Satz reservieren sie ihres und dass man sagt, hey, was?
Also es heißt ja Erlebnisse und
ja,
man
ja
soll sein Erlebnis.
Aber wie gesagt, das Auge liest ja erstmal nur das größere Element und das für sich alleine funktioniert nicht.
Nee.
Reservieren Sie Ihres. Das ist aber.
Es wird dann schlüssig, wenn man den Rest gescannt hat.
Vielleicht macht es das dann auch wieder authentisch, dass man denkt, eben, das ist jetzt Spanien und die müssen nicht 100% irgendwie geschliffenes Deutsch da irgendwie auf der Seite präsentieren. Ich glaube, was man zusammenfassen kann, ist, hier ist der Ansatz, die haben praktisch für die Destination nicht nur eine URL, eine Seite, sondern sind halt, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber wahrscheinlich irgendwie locker 20, wenn nicht sogar 30 URLs, weil das hier ist ja im Prinzip erstmal, was rankt die Übersichtsseite. Mhm. Und dann kommst du noch auf Detailseiten zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten oder zu den einzelnen Veranstaltungen oder zu den Corona-Informationen, was auch immer. Und das Format, die Besonderheit, es ist eine Übersichtsseite ohne langen Text, mehr aus Teasern.
Ich würde dir ein bisschen widersprechen. Okay. Weil, der erste Text, den du einen kleinen Teaser genannt hast, der ist natürlich ein kleiner Teaser, aber da ist eine Menge Text hinter so einem Akkordeon-Element verborgen.
Da ist ein Weiterlesen, so da kann man es aufklappen.
Das heißt, da ist durchaus ein gewisses Maß an Textlastigkeit, kann man nicht sagen, aber da ist auch viel Text. Ja.
Aber auch der, finde ich, ist noch halbwegs übersichtlich. Also es sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Absätze.
Ist auch nicht kriegsentscheidend.
Also es ist jetzt nicht so ein 4000-Wörter-Text.
Genau, also es ist, und vor allen Dingen danach kommen eben andere Elemente. Ja. Es ist nicht nur Text.
Und es ist halt nur Lesen zugeklappt.
Genau.
Also es ist erst, also auch praktisch dieser Text wird ja angeteasert. Mhm. Und viele Teaser gehen dann halt auf eine eigene URL. Mhm. Ja, das schreckt einen nicht so ab. Auf manche Seiten kommst du da drauf und siehst gleich, dass das sind irgendwie, ist ellenlanger Text. Und ja, da hat man nicht immer Lust, so viel zu lesen. Also man möchte sich ja teilweise manchmal auch einfach nur so zurücklehnen und.
Es ist für einen Einstieg halt viel dankbarer, sowohl Text zu haben, als eben auch diese niedrigschwellig konsumierbaren anderen Elemente, die halt auch noch mit anbieten. Und weil wir halt im Reisebereich sind, ist halt relativ viel visuell.
Ja,
aber eben auch,
sehr visuell, ja.
Genau, aber eben auch diese praktischen Informationen, die halt in der Box wie so Bullet Points dargestellt werden. Bei den Anreiseinformationen beispielsweise. Also es ist für das jeweilige Informationssubsegment immer das richtige Element angeboten.
Ja. Und ich kann aber sehr tief eintauchen dann. Genau. Also weil ich kann irgendwie alles Mögliche anklicken und auswählen und macht dann halt einen Longclick, weil ich sehr tief reingezogen werde. Und es macht auch Spaß, also es lädt ein. Es macht Lust auf mehr und da tiefer einzutauchen. Erinnert mich auch so ein bisschen mehr an so einen Tourismusflyer, den ich vielleicht da vor Ort irgendwie vom Tourismusamt kriege, wo viele Sachen dann irgendwie so angeteasert sind. Und wie gesagt, hier auf der Website kann ich dann wirklich draufklicken und kriege dann wirklich nochmal Detailinfos zu den ganzen Sehenswürdigkeiten mit Website, Telefonnummer, Reservierung, was weiß ich was. Also am Ende viel detailreicher als viele andere Seiten, weil ich wirklich eben zu den einzelnen Details noch mal eine einzelne URL habe. Mhm. Aber der Einstieg ist halt viel bildlastiger und weniger textlastig.
Genau, ganz genau.
Und das mit vielen Elementen, die man mit Reisen verbindet, wie Karten und schöne Fotos und fühlt man sich einfach gut abgeholt. Und hab das so in der Form jetzt auch noch nicht gesehen woanders. Ich kenne jetzt natürlich nicht alle Reiseseiten dieser Welt, aber das ist so ein bisschen anders als heute so der Mainstream, wie man Destinationsseiten machen würde, finde ich. Also der Mainstream ist ja, glaube ich, auf jeden Fall mitgeprägt von Urlaubsguru. Mhm. Die gerade in dem Bereich natürlich extrem erfolgreich sind und vor allen Dingen waren. Mhm. Also 2017 war Urlaubsguru ja so eins der SEO-Vorzeigeprojekte überhaupt, die irrsinnig da gewachsen sind. Und was die so ein bisschen anders gemacht hatten, waren ja, dass die jetzt gar nicht versuchen, auf der Seite, also den Destinationsseiten, bei denen nennt sich das Reisemagazin. Das ist das Verzeichnis, wirklich das Reiseziel beschreiben, so mit Sehenswürdigkeiten und Tipps irgendwie vor Ort. Eigentlich so inhaltlich ähnlich wie jetzt Spain Info, aber von der Umsetzung ist es halt sehr viel Text und relativ nüchtern, so von der Gestaltung. Natürlich aufgelockert mit Bildern, absolut.
Ich wollte gerade sagen, so richtig nüchtern würde ich das nicht nennen, aber sehr, sehr textlastig.
Jetzt im direkten Vergleich jetzt mit diesem, mit Spain Info.
Ja. Okay.
Ist es halt sehr textlastig. Mhm. Von der Anmutung, so die ersten. Mhm. Und das ist ja das Entscheidende, also was die Nutzersignale angeht, was du als Nutzer so die ersten Sekundenbruchteile oder Sekunden empfindest. Mhm. Und wenn du direkt die nebeneinander stellst, dann hast du einmal sehr, sehr viel Text. Und das andere Mal halt viele bunte Bilder und ein bisschen was so zum Entdecken fürs Auge. Und nicht das Gefühl, ich muss jetzt viel lesen.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, was mir im Vergleich der beiden Seitentypen aufgefallen ist, dass die Die eine ist als, also Spain Info ist als Einstieg.
Ja.
Super gut geeignet, weil es halt eben quasi multithematisch viele Facetten dieses Themas abdeckt.
Ja.
Und damit halt so Query, die nur aus dem Stadtnamen besteht, super passt. Und das sehe ich halt bei Urlaubsguru nicht unbedingt. Also da sind zum Beispiel diese Anreiseinformationen nicht auf dieser auf einer Einstiegsseite zu finden.
Also ich würde auch sagen, dass die Spain-Info breiter aufgestellt ist, was die Suchintention angeht.
Und dann in die Vertiefung verlinkt praktisch.
Ja. Und dann sogar da noch detailreicher wird. Mhm. Also weil auf Urlaubsguru hast du jetzt nicht unbedingt die Telefonnummer von den einzelnen Sehenswürdigkeiten oder die Reservierungs-URL oder was weiß ich was. Da wird zwar gesagt, irgendwie das ist irgendwie ein echter Insider-Tipp. Und ich glaube, Urlaubsguru macht das qualitativ auch sehr, sehr gut, die Texte. Also da hat man schon das Gefühl, das hat jemand geschrieben, der sich da auskennt und der da schon mal war und dir wirklich Urlaubstipps gibt. Ja. Aber du musst erst mal über diese Barriere drüber, ich muss jetzt viel Text lesen. Mhm. Also der Text, dem siehst du nicht an, was er enthält.
Ja, genau. Ja.
Du musst halt anfangen zu lesen, um die Qualität zu entdecken. Und das ist natürlich eine Barriere.
Ja.
Und hier, fällt es einem viel einfacher, das ist so ein ganz seichter Einstieg. das kann natürlich, was so Short-Clicks, Long-Clicks angeht, ein entscheidender Unterschied sein. Da reicht es am Ende auch schon, wenn du irgendwie vielleicht 5% mehr oder weniger halt hast, dass Google sagt, dann nehme ich doch lieber den.
Ja.
Und wenn man sich mal die SERPs anschaut für diese reinen Destinationsbegriffe, also jetzt einfach nur Städtenamen oder Regionen, da ist die Suchintention ja nochmal insgesamt viel breiter.
Ja.
Also das ist ja absolut Multi-Intent. Wenn ich jetzt nur Barcelona suche, da findest du eine Wikipedia-Seite. Da findest du den Fußballverein.
Schlagzeilen.
Nachrichten, da findest du vielleicht die offizielle Rathausseite oder irgend sowas. Vielleicht musst du auch einen Behördengang machen. Also ich habe das jetzt nicht komplett durchgespielt, aber mal so für 2-3 Keywords getestet. Da war maximal 2 Reiseseiten in den Top 10 vertreten. Also mehr Slots hast du da eigentlich nicht auf der ersten Seite. Und die scheint jetzt, was Spanien angeht, Spain Info ziemlich abzuräumen. Also die haben diesen einen Slot, oft so Platz 5 Platz 6 mal. Da ist einfach kein Platz für einen zweiten Reiseanbieter dann. Ne? Also der Slot ist weg.
Ja.
Und ich hatte bei Urlaubsguru zum Beispiel mal geschaut, die ranken noch ganz gut für, also wenn du es entweder mit der Brand verbindest, dass du direkt irgendwie Barcelona Urlaubsguru suchst, oder wenn da irgendwie sowas wie Tipps dabei ist, also Reisetipps, weil das dann auch direkt dort bei den im Titel mit drin ist. Aber jetzt rein nur der Name, was dann ja eben das höchste Suchvolumen auch ist, da braucht, glaube ich, zurzeit keine andere Domain irgendwie Spanien anzugehen, weil da ist gerade gar kein Platz auf der ersten SERP.
Es sei denn, die machen es halt noch besser.
Ja.
Den Einstieg.
Und wie gesagt, das hat Urlaubsguru mal legendär gut gemacht mit diesem Format, die Intention, eher so Reisetipps anzubieten anstatt Reiseangebote. Aber ich finde, wenn man die beiden jetzt so nebeneinander legt und ich als Nutzer mal auf die eine und dann auf die andere Seite komme, würde ich auch mehr bei Spain Info hängen bleiben und den Longclick machen. Durch diesen seichten Einstieg und diesen bildgewaltigen und einfach zu konsumierenden Einstieg, also kurzen Texten, ist natürlich auch wesentlich aufwendiger, glaube ich, zu produzieren.
Ja,
du brauchst viel gutes Bildmaterial. Ich meine, das Schema ist immer das gleiche, aber im Prinzip hast du, sagen wir mal, es sind 20 Unterseiten. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie eine Seite zu einer Destination machst oder 20 URLs. Das ist ein ganz anderer Aufwand. Aber den man anscheinend, was Spanien angeht, jetzt auch gehen muss, um da mithalten zu können. Ich glaube, dass man sich da wirklich viele Ideen abgucken kann.
Ja.
wie man so eine Seite gestalten kann. Also ich persönlich finde es immer toll, irgendwie so im Hinterkopf so Vorlagen zu haben für, also wenn mal irgendein Beratungskunde aus irgendeiner Branche kommt und man sagt, ah, ich kenne da ein Beispiel, das funktioniert sehr gut. Die haben eine super Ranking-Verteilung. Dass man schon mal was hat, worüber man reden kann. Und ich wäre es bisher auch eher so angegangen wie Urlaubsguru. Und jetzt mit dem Beispiel würde ich das überdenken und sagen.
Vielleicht andere Elemente noch ergänzen, ja. Und auch das, die Gestaltung ein bisschen.
Ist natürlich die Frage, wie gesagt, was man an Ressourcen hat und wie aufwendig man das machen kann. Aber wenn man eine überschaubare Anzahl an Destinationen angeht, ist das, glaube ich, ein Aufwand, der sich mehr als lohnt, beziehungsweise notwendig fast ist, um dann wirklich auf die erste Seite zu kommen.
Genau. Eine kleine Sache, die mir noch aufgefallen ist, bei den Ergänzungs-Keywords, für die Urlaubskurier noch sehr gut mit rankt, fällt mir immer das Datum ins Auge, was halt bei den Structured Data mitgegeben ist, apropos Aktualität. Und das liegt halt immer noch bei 2020. Und da ist der Aktualitätsgedanke in der SERP schon nicht in vergleichbarer Weise mittransportiert, wie man es auf der Seite bei Spain Info hat.
Ja.
Also solche Kleinigkeiten zahlen halt eben auch mit auf die
Absolut. CDR. Also idealerweise natürlich per Variable automatisch immer die aktuelle Jahreszahl.
Genau.
Das ist natürlich wichtig. Waren jetzt auch extrem schwere Jahre für Reiseseiten, natürlich mit dem ganzen Corona-Thema. Ja. Ich glaube, da Urlaubsguru hatte auch viel rumprobiert, dass sie dann mal sehr stark auf das Thema gegangen sind. Wie gesagt, ich finde es hier ganz schön gelöst bei Spain Info mit so einem Travel Safe. Und 66%
auf der ersten SERP.
Erste SERP ist beeindruckend. Die Sichtbarkeit hat sich auch von denen toll entwickelt. Also die standen die ganze Domain jetzt nicht nur das Verzeichnis. Anfang 2021 waren die bei 1,8 Punkten im Sistrix-Sichtbarkeitsindex und sind dann bis innerhalb eines Jahres auf 7,8 gestiegen. Also das ist ja mehr als vervierfacht. Ja. Mal sehen, wie weit das Ding noch weiterläuft. Also,
wenn man sich den Trend auf der ersten SERP von denen anguckt, das geht immer weiter.
Also, ja.
Der Anteil wird immer größer.
Genau, und das ist eben das Spannende, solche Formate zu entdecken. Und wie gesagt, das kann man sicherlich auch auf andere Bereiche übertragen, aber es ist jetzt schon sehr angepasst auf den Reisebereich. Mhm. Also wer irgendwas im Reisebereich macht, sollte das Beispiel kennen und sich mal anschauen. Wir können ja noch mal kurz von unserem Arts Content Profiling so die Unterpunkte durchgehen und das mit Urlaubsguru vergleichen, wo wir so Stärken und Schwächen sehen. Also dieses Modell, wer es nicht kennt, wie gesagt, Folge 5 von unserem Podcast, haben wir das ausführlich erklärt. Auch ein Link steht da in den Shownotes bei Folge 5 zu einem Google Docs Dokument, dass man sich das in einer Tabelle direkt eintragen kann. Und das gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Also zum einen, wie wir den Content bewerten. Das erste ist Fokus Suchintention. Würde ich Spain Info vorne sehen.
Ja, weil einfach die Aufstellung deutlich
breiter ist. Ne? Ja. Ja. Mhm. Also durchaus zwei Punkte, also irgendwie so 9-7 oder sowas. Mhm. Schon, also nicht nur knapp, sondern schon vorne. Mhm. Lebensdauer Content ist relativ ähnlich. Ich würde sagen, bei Spain Info ist es vielleicht ein bisschen pflegeintensiver, weil mehr Details, also auch mit Veranstaltungen und so weiter.
Mhm. Der ist ja logisch, der Content bei Urlaubsguru ist statisch, ja. Deswegen ist die Lebensdauer der Informationen, die da gegeben werden, natürlich höher. Ob das jetzt positiv
Evergreener. Für den Nutzer muss es jetzt nicht vorteilhaft sein, ja. Umfang zufriedenstellend, sehe ich auch Spain Info
vorne, definitiv.
Ja, auch mindestens zwei Punkte vorne.
Ja. Ich hätte das Verhältnis, also ich sehe das Verhältnis noch deutlicher unterschiedlich, weil einfach deutlichst mehr Elemente und deutlichst mehr Einstiegsmöglichkeiten ins Thema angeboten werden.
Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also letztendlich kriegst du bei Urlaubsguru nicht die finale Antwort. Also sagen wir mal, die empfehlen dir eine Attraktion vor Ort, kriegst du nicht die Kontaktinformationen oder die URL der Website, also sagen wir mal, ich will da Tickets buchen oder will die Öffnungszeiten wissen, dann muss ich im Prinzip nochmal bei Google suchen.
Genau.
Die bringen dich nicht ganz bis zum Ende.
Ja.
Und das macht Spain Info schon, also insofern klarer Vorteil bei Umfang zufriedenstellend. Mhm. Aktualisierung würde ich Spain Info auch leicht vorne sehen, weil allein durch dieses Travel Safe, da habe ich das Gefühl, die sind schon sehr aktuell.
Ja, das würde ich wieder ein bisschen anders sehen. Das, was da angeboten wird, ja, nämlich dieses, was bei Urlaubsguru angeboten wird, das ist ja durchaus, weil es so statisch ist, aktuell. Das verändert sich kaum. Nur die, es gibt Themen, die da nicht mit aufgegriffen werden. Also das, was eigentlich ergänzt werden müsste, ist nicht vorhanden. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Also das, was da ist, steht für sich und ist aktuell, aber es fehlen weitere Aktualitätskennzeichen.
Ja, weil das, die im Prinzip nur diesen Evergreen-Content drauf haben.
Genau, weil der Umfang halt geringer ist.
Aber eben dadurch, dass die einen da aktuelle Corona-Infos anteasern, hätte ich jetzt einfach als Nutzer das Gefühl, die sind irgendwie aktueller.
Ja.
Qualität Content, schwer zu beantworten, weil ich glaube Urlaubsguru auch echt eine hohe Qualität hat bei den Texten, also was ich da gelesen habe. Die Bilder finde ich eindeutig besser bei Spain Info. Mhm. Und ja, so gesehen vielleicht leicht vorne. Also die haben halt weniger Text. Also im Text würde ich Urlaubsguru vorne sehen, bei den Bildern Spain Info.
Ja.
Aber ich glaube, in dem Fall schlagen Bilder den Text.
Mhm. Ja, sehe ich genauso.
Übersichtlichkeit, auch nicht ganz einfach.
Da wundert mich deine Wertung. Also du siehst ja Urlaubsguru da vorne.
Ja.
Und ich würde eindeutig sagen, dass Spain Info viel besser strukturiert und viel besser gegliedert ist und die Elemente voneinander viel besser abgrenzbar sind.
Ja, also ich hatte hier einen Punkt mehr für Urlaubsguru eingetragen, weil man sehr schnell erfassen kann, was die Seite bietet. Mhm. Langen Text mit ein paar Bildern. Das meine ich mit mehr Übersicht. Also als Nutzer sehe ich direkt, okay, das ist ein langer Text und ein paar Bilder. Und bei Spain Info, da gibt es irgendwie so Türchen und hinter Türchen ist nochmal was. Also das aber gerade das finde ich, macht es irgendwie auch ein bisschen spannend. Also meine Reiseseite finde ich diese Form von nicht ganz so übersichtlich auch interessant, weil es was zu entdecken gibt und das so mein Grundreiseinstinkt anspricht,
ja,
zu entdecken.
Ja, also das sind dann unterschiedliche Auffassungen von
Übersichtlichkeit. Ja, es ist Fragen, wie man übersichtlich definiert. Also Urlaubsguru hat, glaube ich, oben auch so ein Inhaltsverzeichnis. Da siehst du halt direkt, was die Seite bietet. Mhm. Und hier gibt es halt wirklich Sachen zu entdecken bei Spain Info. Mehrwert?
Ja, also sehe ich eindeutig bei Spain Info.
Würde ich auch sagen, weil
einfach mehr angeboten wird. Mehr
und tiefer.
Genau.
Ja, definitiv. Und du ans Ende kommst.
Genau, und das Gleiche gilt dann auch für die weiterführenden Links.
Ja.
Die sind einfach bei Spain Info in einem größeren Ausmaß vorhanden.
Ja, man könnte jetzt natürlich noch argumentieren, bei Urlaubsguru kommst du weiter, wenn du dann wirklich einen Urlaub buchen willst. Also das findet bei Spain Info, ich weiß nicht, unten kann man glaube ich noch irgendwas anklicken, da kommt es vielleicht zu Angeboten, aber da hat wahrscheinlich Urlaubsguru irgendwie eher den Weg, dass du jetzt auch was buchen kannst.
Ja, das ist ja sogar eingestreut
teilweise. Ja. Aber das ist wahrscheinlich jemand, der sich jetzt erstmal über das Reiseziel informiert, dann auch noch ein weiter Schritt, dann irgendwie den Urlaub direkt zu buchen. Also erstmal bist du ja in diesem Erkundungsmodus. Mhm. Und da hat dann Spain Info eher die weiterführenden Links. Genau. Und dann kommen wir zum zweiten großen Bereich, das ist das Framework, also alles, was nicht der Content selbst ist, sondern wo der Content praktisch eingebettet ist, der Rahmen. Weil auch der macht natürlich viel von der Nutzererfahrung und von dem Nutzererlebnis aus. Mhm. Also der tollste Content in irgendeinem lahmen, hässlichen Rahmen, da fängst du erst gar nicht an zu lesen und wirst nie merken, dass das ist. Und ich finde, genau das ist jetzt gerade so ein bisschen der Unterschied dann zu Urlaubsguru. Also da, wenn du die beiden direkt nebeneinander siehst, ist der Rahmen von Urlaubsguru so ein bisschen
in die Jahre gekommen.
In die Jahre gekommen dagegen und der andere wirkt frischer und interessanter.
Ja.
Und das kann dazu führen, dass du bei Urlaubsguru vielleicht den Text gar nicht mehr liest.
Ja.
Weil du auf der anderen Seite hängen geblieben bist. Genau, und da haben wir den ersten Punkt Design. Also, ja.
Wir haben ja gerade im Prinzip
Span-Info, ne?
Genau, Span-Info ist da definitiv.
Werbung meint also, wie viel Werbung ist auf der Seite, was dann ja eher eine negative Nutzererfahrung wäre, wenn die Seite mit Werbung zugekleistert ist. Ja, hat Span-Info eigentlich gar keine Werbung drauf. Mhm. Insofern 10 Punkte.
Ja, aber Urlaubsbuchung macht das ja auch nicht jetzt wirklich aggressiv.
Nee,
ja,
die würde ich dann auch eher so bei 8, 9 ja, oder so sehen. Genau. Also es wenn dann eher so für die eigenen Angebote.
Ja, genau.
Keine Drittwerbung da unbedingt. Mhm. Kosten, also dass man irgendwie, um den Mehrwert zu genießen, noch was zahlen muss, ist bei beiden ja nicht der Fall.
Ja.
Da würde ich beiden 10 Punkte geben. Vertrauen,
da die Span-Info eine quasi offizielle, nicht quasi, sie ist eine offizielle Seite, hat die natürlich einen Vertrauensbonus.
Also mehr geht eigentlich nicht, ne?
Genau. Und aber Urlaubsguru ist auch eine absolut vertrauenswürdige Seite.
Würde ich irgendwie so 10 zu 9, 10 zu 8 irgendwie sowas sehen, ne? Ja. Das gleiche Richtung geht dann Autorität, Markenbonus. Mhm. Wobei jetzt das, also dieses Logo ist mir jetzt nicht bekannt von einem spanischen Tourismusportal. Sieht gut aus, aber ist mir jetzt nicht vertraut. Also das ist jetzt kein Adidas oder irgendwie sowas, dass man sagt, anhand des Logos erkenne ich direkt, was das ist.
Mhm.
Also so viel Markenbonus ist dann da nicht drin.
Mhm.
Ladezeit, also ich hatte mir die Core Web Vitals von beiden mal angeschaut, die waren beide nicht perfekt. Da würde ich jetzt mal sagen 7,7. Also, aber bin da jetzt auch nicht in die Tiefe gegangen.
Aber beide noch so im Rahmen, dass du sagen würdest, da ist jetzt keiner, der irgendwie
Ja, also waren dann auch eher im orangen oder gelben Bereich, jetzt nicht irgendwie im roten und jetzt bei der Nutzung ist mir auch nichts Negatives aufgefallen.
Ja, halt auch nicht, deswegen
frage ich.
Okay.
Also deswegen auch eher so 7 als jetzt wirklich schlecht.
Mhm.
Weiterempfehlung, also wenn jetzt irgendwie eine Freundin von dir irgendwie Urlaub in Barcelona machen will und die will einen Tipp von dir, welche Website sie sich anschauen soll, welche würdest du von beiden empfehlen?
Ich würde zuerst Spain Info empfehlen.
Ich auch.
Aber ich würde halt auch sagen, wirf mal einen Blick auch auf Urlaubsguru.
Ja. Nimm ein bisschen Zeit mit zu lesen.
Genau, nimm ein bisschen Zeit mit.
Aber da stehen vielleicht noch ein paar gute Tipps, die vielleicht nicht jeder kennt.
Mhm. Den Mobile-Friendly-Punkt haben wir noch übersprungen.
Oh.
Den sollten wir vielleicht noch mit ergänzen. Also das gibt sich bei beiden nichts. Beide sind mobil und super gut nutzbar.
Außer Travel Safe, der Link funktioniert bei Span Info nicht.
Vielleicht ist das ja ein Feature und kein Bug, weil das halt in der Darstellung zwar erkennbar, aber klein ist.
Kann sein. Genau, die Snippets haben wir uns jetzt nicht angeschaut, also wie die Darstellung noch machen, da kann es natürlich auch einen Unterschied geben. Aber wenn man das zusammennimmt, also bei 80% der Kriterien liegt Span Info teilweise knapp, aber vorne.
Erkennbar vorne.
Genau. Und ja, mit dieser sensationellen Nachricht können wir wirklich nur einen Tipp geben, wer irgendwie SEO im Reisebereich macht, schaut euch die Seite mal an. Kann man sich definitiv ein paar gute Ideen holen und mal drüber nachdenken, warum die Seite besser rankt als Urlaubsguru gerade in dem Bereich. Und hoffen, dass euch das hilft.
Genau. Und das ist halt, wie gesagt, jetzt eine etwas, was wir halt häufiger mal machen möchten.
Genau. Gibt uns gerne Feedback, euch das interessiert und gefällt und was wir da besser machen können. Aber ansonsten, wenn es keiner auffällt, machen wir jetzt regelmäßig
High Performance Content.
Okay, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Beim nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.